Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Herzlich willkommen bei Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben, dem Podcast für alle, die endlich wissen wollen, woher ihre Beschwerden kommen und was sie dagegen tun können. Hier geht es um echte Erfahrung aus über 35 Jahren Praxis, verständlich, klar und nah am Patienten. Ich erkläre Ihnen, wie man Rückenschmerzen richtig einordnet, worauf Sie achten sollten und welche Therapien wirklich helfen. Bleiben Sie dran! Rückenschmerzen sind ein riesiges Thema und trotzdem fühlen sich viele Patienten oft alleingelassen. Unklare Diagnosen, endlose Behandlungsversuche, schnelle Entscheidungen für Operationen, manchmal ohne echte Alternativen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie es auch anders geht. Als ich damals vor 35 Jahren in der Charité angefangen habe, war die Therapie von Rückenschmerzen sehr operationslastig. Es ging immer nur schnell operieren, möglichst viel operieren. Doch das hat mich schon von Anfang an etwas gestört. Es ergab sich schon immer die Frage, warum und geht es nicht vielleicht anders und was kann man verbessern? Weil natürlich nicht alle Operationen mit Zufriedenheit der Patienten endeten und auch nicht den Erfolg hatten, den man sich gewünscht hat. Also ging es darum zu gucken, warum waren manche Verläufe so und welche Alternativen gibt es, wie kann man Operationen vermeiden und wenn man schon operieren muss, wie kann man das vielleicht etwas kleiner gestalten mit weniger Unannehmlichkeiten für den Patienten. Und so ging es dann immer um die Frage der sogenannten minimalinvasiven Verfahren. Das heißt, Operationen möglichst begrenzen und keinen sozusagen Umgebungsschaden noch zusätzlich anrichten und dadurch vielleicht Komplikationen, Probleme schaffen. Und so bin ich dann allmählich auch in die Endoskopie gekommen und habe dann auch letztendlich als einer der ersten in Deutschland die sogenannte vollendoskopische Operation durchgeführt. Das heißt, ohne jegliche Zusatzhilfestellung, sondern alles nur durch ein Endoskop. Das heißt, einen 8 mm Schnitt. Das ist schon sehr herausfordernd und erfordert auch viel Training und Übung. Aber das kann man natürlich zunächst an entsprechenden Präparaten durchführen. Heutzutage sind auch sehr schöne Modelle vorhanden, wo auch solche Sachen gut trainiert werden können. Aber auch wenn man schonend operiert, ergibt sich trotzdem immer noch die Frage, kann man vielleicht eine Operation ganz vermeiden? Als ich dann 2007 in die Niederlassung gewechselt bin, habe ich etwas gelernt, was nicht so in der Klinik mittelbar gezeigt wird. Nämlich, dass man mit viel Geduld, Zeit und Liebe zum Detail besser helfen kann, indem man die Therapien besser auswählt und dann auch gezielter therapiert, fokussierter therapiert, symptomorientiert therapiert, Ursachen konzentriert therapiert und dadurch Operationen vermeiden kann. Natürlich habe ich auch weiter operiert. Das habe ich ja irgendwie gelernt und wollte natürlich auch diese Erfahrung nicht verschwenden. Auch komplexe Eingriffe an der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule, künstliche Bandscheiben, Stabilisation bei Skoliosen, Deformitäten und vielen anderen Wirbelsäulenproblemen. Denn Operationen sind auch notwendig, denn nicht alles lässt sich konservativ behandeln und manchmal muss man dann auch wirklich zum Skalpell greifen. Heute als privatärztlicher Neurochirurg habe ich aber endlich die Möglichkeit, das zu tun, was ich am besten kann. Und das ist halt genau zuhören, gründlich untersuchen und dann eben individuell behandeln und dabei natürlich auch zu schauen, was kann konservativ behandelt werden, wie lange sollte man konservativ behandeln, wo sind die Grenzen der konservativen Behandlung, was ist überhaupt konservative Behandlung, welche Möglichkeiten haben wir, das alles immer abzuwägen und direkt mit dem Patienten besprechen, was sind seine Vorstellungen, was will er, was erwartet er von der Behandlung, was erwartet er von einer Operation. Worum geht es hier in diesem Podcast? Ich möchte, wie gesagt, helfen, Rückenschmerzen auch besser zu verstehen. Ich möchte nicht unbedingt, dass ein Patient in meine Praxis kommt, mir ein MRT-Bild zeigt und sagt, hier, ich habe einen Bandscheibenvorfall, was machen wir jetzt? Ein Bild erklärt nicht immer die Probleme, die Schmerzen. Und es war schön, dass der Patient vielleicht schon mal seine Diagnose weiß, aber das ist eine Bilddiagnose. Die hat ein Radiologe erstellt, indem er ein Bild angefertigt hat und dort etwas gesehen hat, was normalerweise nicht hingehört, und beschreibt es dann. Aber hat es auch was zu tun mit den Beschwerden des Patienten? Deshalb ist es wichtig, nicht als erstes das Bild sich anzuschauen, sondern viel wichtiger ist, die Geschichte zu hören. Und die Geschichte erzählt dann, wo tut es weh, wann tut es weh, wann hat es angefangen und wie ist der Schmerz? Ist es ein Brennschmerz, ein stechender Schmerz, ein dumpfer Schmerz? Sind neben dem Schmerzen auch andere Beschwerden vorhanden, Taubheitsgefühle, Kribbeln, vielleicht auch eine Lähmungserscheinungen? Können bestimmte Bewegungen nicht durchgeführt werden, weil Schmerzen da sind oder weil Blockierungen vorhanden sind? Also die Anamnese des Patienten ist wichtig. Dazu gibt es Vordruckblätter, wo der Patient seine Beschwerden schon mal beschreiben kann, aber dann natürlich im Gespräch noch mal erläutern kann und wir dann auch eben entsprechend Fragen stellen können, um das weiterhin einzugrenzen. Nachdem die Geschichte erzählt worden ist, kommt es natürlich darauf an, den Patienten zu untersuchen. Dazu gibt es sicherlich auch ein gewisses Standardprogramm, was dann eben entsprechend abgearbeitet wird. Und zu diesem Standardprogramm gehört es einfach zu schauen, wo sind die Schmerzen lokalisiert. Das kann man natürlich versuchen einzugrenzen, indem man bestimmte Körperregionen beklopft, drückt, bestimmte Bewegungen provoziert und schaut, können diese Bewegungen Schmerzen auslösen, dass der Patient uns zeigt, wo die Schmerzen sind, dass der Patient auch sagt, wann die Schmerzen sind, ob er im Sitzen mehr Schmerzen hat oder eben beim Stehen oder Gehen oder Liegen, ob seine Wegstrecke eingegrenzt ist, ob die Schmerzen auch ausstrahlen, gehen die dann ins Bein, vielleicht auch noch bis zum Fuß herunter, kann er eine bestimmte Stelle benennen, wo der Schmerz besonders stark ist, gibt es Triggerpunkte. Also ganz viele Dinge, die man dann halt interaktiv mit dem Patienten analysieren kann, indem man eben den Patienten untersucht und nochmal nachfragt. Und natürlich kommt es darauf an, auch neurologisch zu testen, ob Ausfälle vorhanden sind. Das heißt, sind bestimmte Lähmungserscheinungen vorhanden. Und dazu gibt es auch die entsprechenden Tests. Kann der Patient auf Zehenspitzen stehen? Kann der Patient auf den Fersen stehen? Auf einem Bein? Vielleicht sogar sich auf einem Bein auf die Zehenspitzen hochdrücken? Wie sieht das aus, wenn der Patient sich nach hinten beugt oder nach vorne beugt? Kann er den Fußboden berühren? Provoziert das Schmerzen? Dann gibt es auch verschiedene Tests im Liegen, die halt Nerven dehnen können, wie das sogenannte Lasseksche Zeichen, und dadurch halt Hinweise geben, wo die Schmerzursache sein kann. Natürlich versuchen wir dann auch die Schmerzen des Patienten irgendwie mit den Bildern in Zusammenhang zu bringen. Und natürlich ist es dann auch wirklich gut, wenn man das kann. Das heißt, das Beschwerdebild des Patienten passt zu der Bilddiagnostik, weil das natürlich dann auch die Therapiestrategie erleichtert, weil man eben zu bestimmten Krankheitsbildern, wie beispielsweise dem Bandscheibenvorfall oder wie beispielsweise der Einengung des Wirbelkanals, schon einen gewissen Algorithmus hat. Das heißt, es gibt Leitlinien und auch Standards, wie man bei den entsprechenden Krankheitsbildern vorgeht. Die Leitlinien sind immer interdisziplinär ausgearbeitet worden zwischen Neurologen, Orthopäden, Neurochirurgen, Physiotherapeuten, Radiologen, Schmerztherapeuten. Also ganz viele verschiedenste Fachrichtungen haben sich sozusagen Gedanken gemacht, haben Literatur durchforstet und geschaut, was haben Studien gezeigt, welche Therapien sind effektiv, wie lange sollte man bestimmte Therapien anwenden. Und wann sollte man die Therapie wechseln? Natürlich gibt es auch dann neben diesen sogenannten Standardtherapien, die wie gesagt anhand von vielen, vielen, vielen Studien gezeigt haben, dass sie dann in den meisten Fällen erfolgreich sind oder in vielen Fällen erfolgreich sind, auch viele alternative Therapien. Ja. Und man will natürlich immer sich zunächst an die Leitlinien halten, weil das ist natürlich etwas, was sich bewährt hat. Und wenn man dann halt ein klares Krankheitsbild hat, was entsprechend leitliniengerecht behandelt werden kann, dann ist das schon mal gut. Aber natürlich gibt es auch eben dann doch die Beschwerdebilder, die nicht zu den entsprechenden MRT, CT-Bildern passen und wo man dann halt doch genauer schauen muss, was ist denn jetzt die Schmerzursache, wo sitzt der Schmerzgenerator und wie kann ich dann die Beschwerde lindern, wo ich dann sozusagen nicht ein entsprechendes Patentrezept zur Hand habe, wo ich dann eben leitliniengerecht behandeln kann. Und das ist schon auch keine kleine Patientengruppe, wo eben halt Beschwerden nicht mit der Bilddiagnostik übereinstimmen können. Ja, das war sozusagen die kurze Einführung nochmal zu dem Problem Rückenschmerzen. Und ich will natürlich in den nächsten Folgen viele, viele Facetten der Rückenschmerzproblematik beleuchten. Ich will versuchen, Erklärungen zu typischen Krankheitsbildern zu geben, wie eben Bandscheibenvorfall, wie eben Spinalkanalstenose. Aber ich will auch versuchen, so Randprobleme mit anzuschneiden, wo man halt dann eben vielleicht zu den wenigen gehört, die nicht das typische Bild eines Bandscheibenvorfalls haben, sondern eben vielleicht auch ein piriformes Syndrom oder ein Iliosakralsyndrom oder eben eine Coxygodynie. Das sind Schmerzen, die vom Steißbein ausgehen. Ich will natürlich auch Tipps geben, was kann man selbst tun, um Rückenschmerzen zu vermeiden oder wenn man Rückenschmerzen hat, dann um sich selbst zu behandeln. Ich will auch versuchen, viele verschiedene Therapiemethoden zu erklären, auch Alternativen zu den Standardtherapien, auch jenseits des vielleicht medizinisch Bewährten. Ich will Ihnen auch zeigen, wie man eine suffiziente Zweitmeinung bekommt, was ein großes Thema ist, vor allem vor Operationen. Will man natürlich schon mal sich absichern, ist denn die Operation notwendig? Gibt es Alternativen? Und da ist natürlich auch wichtig, dann wirklich dorthin zu gehen, wo man auch dann die entsprechende Zweitmeinung bekommt. Wenn ich natürlich von einem Chirurgen eine Operation empfohlen bekomme und ich gehe wieder zu einem Chirurgen, dann wird er natürlich sagen, ja, operieren. Genau umgekehrt, ja, wenn ich jetzt von einem konservativ tätigen Orthopäden komme und frage, soll man operieren? Ja, dann wird er wahrscheinlich sagen, nein, auf keinen Fall operieren. Wir behandeln erstmal konservativ. Er behandelt eben konservativ und hat sicherlich operativ wenig Erfahrung. Das heißt, wenn ich eine wirklich adäquate Zweitmeinung bekommen will, dann muss ich zu jemandem gehen, der einfach das gesamte Spektrum abdeckt. Der sowohl konservativ therapiert als auch operativ und der bei den konservativen Therapien auch nicht nur auf ein, zwei Methoden fokussiert ist, sondern wirklich in das gesamte Spektrum drauf hat. Ne? Also das ist ja irgendwie verständlich, wenn ich mir zum Beispiel neue Turnschuhe kaufen will und ich habe jetzt gerade mal ein paar Adidas-Schuhe anprobiert und jetzt will ich wissen, ob es nicht vielleicht andere, bessere Schuhe gibt und ich gehe dann zu Nike und ja gut, dann wird natürlich mir der Nike-Verkäufer sagen, ja klar, gibt es bessere Alternativen zu Adidas, ich habe hier Nike. Deshalb ist es gut, man geht zu jemandem, der eben auch sowohl Adidas als auch Nike, als auch Puma, als auch Essex und alle Turnschuhe letztendlich hat, weil der kann dann objektiv beraten und für ihn ist es, sagen wir mal, egal welches Paar Turnschuhe er verkauft, er will einfach gut beraten und dann unterm Strich natürlich sein Geschäft auch dann tätigen. Aber auch das ist eben verständlich und deshalb, wie gesagt, Zweitmeinung, immer sich bei jemandem holen, der dann wirklich objektiv zwischen verschiedenen Therapiemethoden unterscheiden kann und dann auch entsprechende Beratung durchführen kann. Ich werde auch Themen anreißen, die vielleicht, sagen wir mal, nicht so ganz ins Fachgebiet passen, aber doch sehr interessant sind und auch von Patienten viele Fragen kommen. Das sind Nahrungsergänzungsmittel. Ein schönes Modewort ist ja Biohacking. Ja, wie kann ich meine Gene überlisten? Was ist da möglich und was ist Humbug? Ja, Anti-Aging auch, ja, Verschleiß an Wirbelsäule, Verschleiß an Gelenken. Wir möchten ja alle irgendwie älter werden. Wir möchten natürlich aber auch nicht älter werden und dann irgendwie im Rollstuhl landen oder halt zu Hause nur noch sitzen. Wir möchten weiterhin aktiv bleiben, wir möchten Tennis spielen oder wandern oder laufen, je nachdem, wo die Aktivitäten liegen, aber wir möchten aktiv bleiben und dazu ist es natürlich notwendig, dass unsere Muskeln, unsere Gelenke gut funktionieren und da ergibt sich schon die Frage, gibt es da vielleicht Möglichkeiten, da entsprechend vorzubeugen oder eben halt Dinge zu optimieren. Ich werde auch sicherlich schöne Gäste haben, ne? Das ist ja auch immer, ich werde nicht nur Monologe hier halten, sondern gucke mal, welche Kollegen können wir mit ranziehen in schöne Interviews mit Therapeuten, vielleicht auch Sportler, Sportwissenschaftler, Psychologen und vielleicht auch Patienten, die über ihre Erfahrungen berichten, die sie hatten und so vom Betroffenen zu Betroffenen und vielleicht kann man dann auch Patienten eine gewisse Entscheidungshilfe geben, weil natürlich ist halt die beste Information, die man bekommen hat, kann, ist natürlich von jemandem, der ein ähnliches Problem hatte und dann vielleicht es gelöst bekommen hat. Und dann kann man sozusagen schauen, ob man dann nicht den gleichen Weg gehen will. Natürlich will ich auch gucken, was sind denn Ihre Fragen? Das ist natürlich die spannendste Geschichte. Was wollen Sie hören? Welche Themen sind interessant? Welche Wünsche? Wir wollen ja versuchen, diesen Podcast interaktiv zu gestalten und wollen auch hören, was Sie kritisieren. Was gefällt Ihnen nicht so? Da spreche ich zu langsam, spreche ich zu schnell? Für mich, wie gesagt, auch alles relativ neu. Ich habe mir so ein Equipment hier angeschafft, mich beraten lassen, wie ich das mache, dass möglichst wenig Echo im Raum ist, dass die Stimme relativ einheitlich ist, dass ich nicht alles ablese, sondern auch frei spreche. Es soll ja interessant sein für alle. Es macht mir auch Spaß, weil es ist ja irgendwie ja was Kreatives, mal was anderes als eben diese Routinearbeit in der Praxis. Und na, ich hoffe, dass das uns allen irgendwie Spaß macht und dass wir diesen Podcast möglichst lange aufrechterhalten mit vielen, vielen, vielen Folgen. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030-263-96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Baczkowski.